wir fangen da, wo jemand sagt, das geht nicht, da fängt es für mich an, interessant zu werden. Und das schaffen wir dann auch. Und das macht die Reise dann aber auch erst zu was Besonderem.
Sagt Bettina Böhm, die wir für eine neue Ausgabe der Kunstpause getroffen haben. Und zwar im Berliner China Club vor Publikum, das im Hintergrund vielleicht ab und zu hören ist. Bettina Böhm ist Kunstentrepreneurin. Wir haben über dieses Wort ein bisschen gesprochen, aber das kann man wirklich sagen, sie unternimmt Kunst, sie atmet Kunst und sie ist dafür zuständig, dass Kunst an vielen Museen so praktiziert werden kann, wie es sich die Kuratorinnen und Direktorinnen dieser Häuser wünschen. Dafür gibt es die Leap Art Foundation, der sie als Geschäftsführerin vorsteht. Und über dieses Kunstunternehmertum möchten wir heute mit ihr sprechen. Und wie immer im Podcast Kunstpause sprechen wir am Anfang über eine Arbeit, die Teil der Sammlung Nationalgalerie ist.
Und dieses Werk stell mal ich vor. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Charlotte Paulus mein Name. Und ich weiß gar nicht, Felix, hast du dich auch schon vorgestellt? Also dann übernehme ich das einfach. Felix von Böhm, mit ihm moderiere ich den Art-Talk und auch diesen Podcast. Zu Beginn sprechen wir immer über ein Werk aus der Sammlung der Nationalgalerie. Und diesmal handelt es sich um ein Werk von Anne Imhoff. Und wie wir gerade im Vorgespräch schon festgehalten haben, Bettina, du hast es so schön betitelt, hinter dieser Schenkung an die Nationalgalerie steht die schönste Geschichte, so hast du es ausgedrückt. Und vielleicht kurz zu dem Werk, was ist zu sehen? Es handelt sich um eine Arbeit, wo die Lebenspartnerin von Anne Imhoff drauf ist, Eliza Douglas. Es ist eine Art Porträt, ein Schrei ist zu sehen, kunsthistorisch lässt einen das direkt an Munk denken. Aber ich würde einfach direkt überleiten zu dir, Bettina. Erzähl uns, warum ist es die schönste Geschichte, die hinter dieser Schenkung steht und was hat es mit diesem Werk auf sich?
Ja, also erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Danke, dass Sie gekommen sind. Danke, Felix. Danke, Charlotte. Die Schenkung Anne Imhoff war eigentlich eine Schenkung von Anne Imhoff an uns. Und zwar war der Impetus folgender. Susanne Pfeffer, die damals die Venedig-Biennale leitete, es war, glaube ich, 2017, genau, ja. Sprach mich an, ob wir den deutschen Pavillon in Venedig fördern konnten. Und ich habe sofort gesagt, natürlich, wieso nicht? Damals hatten wir noch kein Kuratorium. Ich konnte das damals noch so ad hoc selber entscheiden. Und dann war natürlich meine erste Frage, welcher Künstler, welche Künstlerin? Und sie sagte, das kann ich dir nicht sagen. Und ich sagte, okay, so, wie soll das gehen? Ja, wir brauchen Carte Blanche. Okay, wir haben ihr diese Carte Blanche gegeben und sind voll sozusagen ins Leere gesprungen.
Nicht ins ganz Leere, man muss ganz kurz dem Publikum sagen, Susanne Pfeffer, Kuratorin auf hohem Niveau.
Höchstem Niveau, ja.
Man wittert sich also in guten Händen.
Ja, absolut. Also Susanne Pfeffer tatsächlich Kuratorium auf allerhöchstem Niveau. Sonst hätte sie natürlich auch nicht den Deutschen Pavillon kuratieren können. Okay, ich habe gesagt, okay, ihr bekommt das Geld. Ich weiß nicht, ob wir hier über Summen sprechen. Müssen wir nicht. Und eine Woche oder zwei Wochen, bevor die Venedig-Biennale eröffnet wurde, haben wir dann endlich den Namen erfahren. Und da habe ich mich so gefreut, das kann man kaum ausdrücken, weil kurz vorher hatte ja Anne Imhoff die große Ausstellung in der Nationalgalerie. Anna-Katharina, du hast sie mit kuratiert. Anna-Katharina Gebers arbeitet für die Nationalgalerie für den zeitgenössischen Part. Und ich muss sagen, das ist eine der bewegendsten Ausstellungen, die ich je gesehen habe und definitiv die bewegendste, die ich hier in Berlin je gesehen habe. Und dann war Anne Imhoff, die natürlich wusste, dass wir dem Projekt Carte Blanche gegeben haben, war uns so dankbar, dass sie gesagt hat, ich möchte euch gerne ein Werk aus dem Deutschen Pavillon schenken. Und zwar war es tatsächlich dann das größte Werk, was da ausgestellt wurde. Also die Arbeit ist riesig, ich glaube knapp 4x4 Meter. Und sie hat uns sie geschenkt. Nun behalten wir ja keine Kunst. Wir sind ja da, um Kunst an Museen weiterzugeben. Und so entstand durch diese Schenkung die Idee der Donation in Kind. Also wir bekommen etwas geschenkt und geben es weiter und haben es dann an die Nationalgalerie geschenkt. Wir fragen dann natürlich die Künstler, also ich sage jetzt, das war das erste Mal, aber damit ist dann der Gedanke entstanden, dass wenn wir eine Künstlerin gefördert haben, können wir das natürlich häufiger machen.
Bevor wir da später reingehen, wie genau ihr da operiert, würde ich gerne noch ein bisschen gedanklich in Venedig bleiben. Ja. Denn dieser Venedig-Pavillon von Anne Imhoff war ja auch, du hast gerade schon die Ausstellung im Hamburger Bahnhof erwähnt, Nationalgalerie Berlin, stark performativ. Ja. Das heißt also, das einzelne Werk ist vielleicht eher zu lesen wie ein Relikt, wie ein Echo. Gerade dieser Schrei von Eliza Douglas ist wie ein vielleicht material gewordenes Echo auf die Ausstellung in Venedig. Wie empfindest du diese Arbeit? Was hörst du, was siehst du, wenn du sie siehst? Sie wurde dann ja auch nochmal im Hamburger Bahnhof gezeigt in der Ausstellung Magical Soup. Ja. Wie geht es dir da?
Ja, die Arbeit ist natürlich also wirklich prägend für das Werk von Anne Imhoff, weil eben Eliza Douglas dargestellt ist. Und zwar nicht nur einmal, sondern mehrmals. Also es sind verschiedene kleine, also das Werk ist teilweise frei von Darstellung, und dort, wo es praktisch nicht frei von Darstellung ist, da ist eben Eliza Douglas, ich weiß nicht wie häufig, aber ich glaube 8 oder 9 Mal zu sehen. Man ging in den Pavillon von der Seite rein, nicht von vorne, weil ich weiß nicht, vielleicht, wenn man das nicht gesehen hat, ist es schwierig, das zu verstehen. Aber dieser Pavillon war bedrückend und berührend in jeder Form. Ich kann es schlecht erklären, vielleicht könnt ihr mich da gleich noch ergänzen. Aber es war ja von außen, es gab diese Hunde, die hinter Glas waren. Es war alles, also man hatte so viele positive, aber auch negative Assoziationen. Es gab verschiedene Ebenen, es waren Glasböden eingebaut. Unter den Glasböden bewegten sich Menschen. Und das alles spiegelt sich in diesem Werk. Ich bin jetzt kein Kurator, Anna-Katharina könnte das viel besser beschreiben, aber
also du beschreibst es sehr gut, weil du die Atmosphäre beschreibst, und genau das ist ja auch das, wo diese Carte Blanche, dieses Bedürfnis für eine Carte Blanche mit ins Spiel kommt. Weil eine Ausstellung von Anne Imhoff, die kann man nicht skripten, die kann man auch nicht als Rendering ausdrucken. Das funktioniert nicht. Man muss ein Vertrauen darauf haben in die Künstlerin und ihr Ensemble, dass da eine Atmosphäre entstehen wird. Und genau diese Vertrauensvorschussarbeit hat, glaube ich, sehr viel mit dem Leap into the Void zu tun, der sprichwörtlich für eure Arbeit bei Leap ist, oder?
Das ist richtig, ja. Das ist auch eine Geschichte tatsächlich, die ich erzählen könnte. Und zwar, wir müssen jedes Jahr wieder praktisch unseren Förderetat, unser Budget neu finden. Das heißt, und vorher, bevor wir das tun, bestätigen wir aber schon die Projekte, die wir machen wollen. Weil wir das immer Anfang des Jahres machen. Dann haben wir noch gar nicht das Geld. Wir setzen uns selbst total unter Druck. Und mit diesem Druck leben wir jetzt seit Jahren. Und so kam der Begriff Leap. Aber es geht dann noch weiter. Ich war zu Besuch in London im British Museum, was damals von meinem alten Freund Hartwig Fischer geführt wurde. Und ich habe ihm den Namen gesagt, und dann sagte er, der Name ist genial, aber der wird noch genialer mit dem Leap into the Void. Und ich sagte, what? Leap into the Void? Musste ich mich outen? Ich kannte das Werk von Yves Klein bis dahin nicht. Und ich habe es ausgedruckt, Felix hat es gerade mal rumgeschickt. Yves Klein, der Künstler, ist damals von einer Mauer gesprungen. Man weiß nicht so richtig, ob es eine Fotomontage war oder ob es wirklich gemacht hat und auf eine Matratze gesprungen ist oder sowas. Jedenfalls, das ist unsere, vielleicht kannst du mal, Karl, eine unserer Visitenkarten rumreichen oder mehrere, weil wir haben daraus eine Wortbildmarke gemacht. Ja. Von dem L des Lieb springt praktisch der Springer von Yves Klein auf das E runter. Also ja, lange Rede, kurzer Sinn, wir müssen unser Budget jedes Jahr neu finden.
Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Wir sprechen jetzt schon über den Namen, über die konkrete Tätigkeit, aber ich möchte noch mal kurz an den Anfang zurück. Lieb Art Foundation ist eine gemeinnützige GmbH. Das ist auch wichtig zu wissen, denn eine gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung bedeutet, dass die Gewinnverwendung festgelegt ist. Sie darf nämlich nur für gemeinnützige Zwecke eingesetzt werden. Und als ich das in der Vorbereitung mir angesehen habe, und ich habe ja eigentlich einen steuerlichen Background, habe ich gedacht, das ist schon echt ein großes Kunststück, diesen Spagat zwischen einerseits einem unternehmerischen Engagement hinzubekommen und dem sehr streng Gemeinnützigkeitsrecht. Und ich möchte noch mal besser begreifen, Lieb Art Foundation ist gemeinnützig und das bedeutet, dass alle Projekte, die ihr macht, auch immer einem gemeinnützigen, also einem dem Gemeinwohl bestimmten Zweck unterliegen müssen. Deswegen auch die enge Zusammenarbeit mit Museen und öffentlichen Institutionen, richtig?
Ja, ja. Das ist in unserer Satzung so festgeschrieben und alles, was wir an Spendengeldern einnehmen, müssen wir natürlich auch ausschütten für unsere Projekte. Darüber hinaus haben wir natürlich aber auch Kosten und diese Kosten müssen wir auf irgendeine andere Art und Weise decken. Und so sind wir auf die Idee gekommen, andere Fundraising-Tools zu entwickeln, unsere Reisen. Das machen wir für unsere Förderer. Und wir haben die Leap Collectibles erfunden. Und da arbeiten wir wie eine Galerie. Also wir teilen uns die Kosten und wir teilen uns den Ertrag. Die Hälfte geht an den Künstler, die Künstlerin zurück und die andere Hälfte bleibt bei uns.
Bleibt bei euch und wandert damit, und ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig, das zu erklären, in eine Liebkasse, genau. So nennen wir sie mal, ja. Die wiederum den Auftrag hat, leer zu sein am Ende des Jahres. Richtig. Ja, es ist ein Geldsammeln im permanenten Ausgabeverhalten. Ja. In den vergangenen 10 Jahren habt ihr 5 Millionen geraced, wie man es heute sagen würde. Wie gehst du da vor? Du hast jetzt schon von verschiedenen Funding-Tools gesprochen, du hast von Sponsoren gesprochen. Du warst so frei zu sagen, carte blanche, okay, ich lasse mich drauf ein. Aber die Personen, die du ansprichst, um die Gelder wiederum in die Kasse reinzuholen, die sind ja wahrscheinlich nicht so, dass sie sagen, klar, Bettina, carte blanche. Wie ist deine Kommunikation?
Doch, das sind sie schon. Sie vertrauen uns. Es sind auch ein paar Patrons hier im Raum, netterweise. Die vertrauen uns dabei und können auch mit im Kuratorium arbeiten, wenn sie möchten. Das ist auch, glaube ich, etwas, was interessant sein kann für einen Förderer. Nicht nur, weil er weiß, wo sein Geld da bleibt, sondern auch, weil er eben ganz früh an Positionen herangeführt wird, die man unter Umständen noch gar nicht so kennt.
Und ihr kennt natürlich die Ausstellungsprojekte, die Museen haben, bevor die überhaupt kommuniziert sind.
Das absolut, ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig. Ja. Und da sind wir natürlich ganz vorne, weil natürlich die Kuratoren der Museen, die wissen ja so gut wie niemand anders, was gerade an junger Kunst neu hochkommt oder welche Künstler sich so entwickelt haben, dass man sie unbedingt weiter fördern sollte. Also da mitzuarbeiten, das macht unseren Patrons, kann ich sagen, große Freude. Das einzige Problem, was man manchmal hat, dass es möchten auch mal andere ran, aber man kann das natürlich, das Kuratorium, nicht so aufblähen, dass da 20 Leute sitzen.
Wer sitzt im Moment im Kuratorium? Was sind das für Charaktere? Die sind ja durchaus auch Names in der kleinen, feinen Kunst.
Also die professionellen Kuratoren sind alle entweder Direktoren von Museen oder Kuratoren. Und da kann ich nennen Andrea Lissoni vom Haus der Kunst in München, der Direktor. Ulrike Groß ist Direktorin vom Kunstmuseum Stuttgart. Sebastian Baden leitet die Schirn in Frankfurt. Anna-Katharina Gelbers, Samuel Leuenberger, Moritz Wessler ist Direktor des Fridericianum in Kassel, Johann Holten leitet die Kunsthalle in Mannheim und Daniel Baumann hat die Kunsthalle in Zürich geleitet bis Ende letzten Jahres und ist jetzt freier Kurator. Also wir haben 8 wirklich, kann man sagen, hochrangige Museumsleute, die die Projekte aussuchen.
Wie darf ich mir das vorstellen, diese Kuratoriumssitzung? Werden da Ausstellungsprojekte richtig gepitcht, wo man sagt, ich möchte gerne für Ausstellung XY diesen und jenen Betrag einsammeln? Oder werden dort Ankaufswünsche der Häuser auch platziert? Wie läuft das ganz praktisch ab? Oder werden mehrere Vorschläge unterbreitet, dann entscheidet man gemeinsam sich für ein Projekt, du hast vorhin erwähnt, zu Beginn des Jahres stellt ihr die Projekte zusammen, um sie dann im laufenden Jahr umzusetzen. Wie läuft das?
Wir machen einmal im Jahr, meist kurz vor Weihnachten, einen Open Call. Und da können sich alle Institutionen bewerben. Also alle Institutionen heißt öffentliche Institutionen, also öffentliche Museen, seit 2 Jahren auch private Museen, sofern die wirklich relevante Kunst zeigen. Das haben wir auch mit unserem Kuratorium besprochen. Ich war mir da nicht so sicher, ob man das machen sollte, aber die Kuratoren waren sich einig, dass sie gesagt haben, wenn relevante Kunst gezeigt wird, dann kann man auch eine private Institution fördern. Und da bin ich sehr froh, weil wir selber auch unter unseren Förderern 2 haben die eigene Institution, nee, sogar 3 die eigene Institutionen haben. Das ist CO Berlin, Stefan Erfurt. Das ist LAS, Light Art Space, das ist Jan Fischer. Und das ist die Lang Foundation in Neuss.
Du hast jetzt viele, viele Namen von wirklich sehr etablierten Direktorinnen, Kuratorinnen und Sammlerinnen genannt, dass dadurch natürlich auch sehr schnell so ein Netzwerkcharakter stattfindet und wirklich dieses Netzwerk hoffentlich auch immer größer wird, weil die alle ja Ambassadoren der Liebidee werden.
Ist das so? Ist richtig, ja.
Also ein Schneeballeffekt im sozialen Sinne?
Ja, absolut. Das alles, was du machst im kulturellen Bereich, wenn du dich einsetzt, wenn du mit Werf dabei bist und dann ist, du machst nichts umsonst, es kommt immer was zurück. Also das ist, aber andersrum ist es genauso. Es kommt nichts von selber, also du musst dich drum kümmern, ja.
Bei Vereinen, wir repräsentieren ja auf eine Art hier einen in diesem Podcast, ist es ja immer so, wie kreiert man neue Mitglieder? Wie spricht man sie an? Wo findet man sie? Wo will man sie vielleicht auch suchen? Wie ist da deine aktuelle Strategie? Wo sagst du, die und die Territorien vielleicht auch sind für Lieb noch interessant, um neue Patrons anzusprechen? Stichwort Schweiz, Stichwort Österreich oder auch das europäische Ausland oder auch Asien. Wie gehst du da ans Werk, wenn es darum geht, dieses Netzwerk von Lieb zu erweitern?
Also es ist so, dass du musst dich um die Menschen kümmern. Und das kannst du natürlich nur bis zu einer gewissen Personenzahl. Wir haben jetzt ungefähr, wenn man die Paare einzeln nennt, haben wir ungefähr 40 Förderer. Und da gelingt mir das gut. Ich will mal sagen, ich würde mich nie ungern um 100 kümmern müssen. Das schaffst du einfach nicht, ja. Oder dann ist es nicht mehr, dann musst du Sachen automatisieren und das geht nicht. Du brauchst hier wirklich die individuelle Ansprache. Und das Schöne ist, die Klammer sind unsere Reisen. Also viele gehen mit auf diese Reisen und da ist inzwischen so ein wirklich harter Kern entstanden und auf den Reisen wird dann schon darüber gesprochen, okay, wer könnte da noch mitfahren? Ich habe noch die und die Freunde, die könnten interessant sein. Und so geht's auch mit den Lieb Collectibles. Wenn du jemanden findest, der diese wunderbaren Kunstwerke kauft, bringt er dir auch wieder jemanden, das erzählt es jemand anderem und ja, also es ist Fleißarbeit, sagen wir mal so.
Lass uns in diese Reisen gerne ein bisschen reinblicken. Auf welche Reisen blickt ihr inzwischen zurück und welche Türen haben sich auf diesen Reisen geöffnet oder werden sich auch in diesem Jahr noch bald öffnen, ja, für eure begleitenden Patrons?
Ja, wir haben angefangen mit den großen Reisen. Also wir haben schon lange, immer sind wir jeweils in der Eröffnungswoche der Venedig Biennale nach Venedig gereist. Und dadurch wussten unsere Förderer immer schon, wie gut wir organisiert sind. Liebe Leute, wir fangen da, wo jemand sagt, das geht nicht, da fängt es für mich an, interessant zu werden. Ja, das schaffen wir. Und das schaffen wir dann auch. Und das macht die Reise dann aber auch erst zu was Besonderem. Ja?
Diese Reise wird euch nach Korea und Taiwan führen.
Genau.
Kann ich mir vorstellen, dass sich die Türen da nicht alle automatisch öffnen?
Nein, das ist nicht so wie in Mittelamerika oder Südamerika, wo wir zuletzt waren. Da war das sehr einfach.
Welches Nein hast du nicht akzeptiert? Wofür dürfen wir die Daumen drücken?
Das Nein, dass wir, ja, das ist eine gute Idee, das ist eine gute Frage, danke. Wir haben natürlich unter unseren Förderern auch viele weibliche, sehr gut gepflegte Frauen. Und was mir vorher gar nicht so klar war, dass ja Südkorea ist ja ein Eldorado für Kosmetik. Und ja, so kam dann der Wunsch auf, dass wir doch bitte eine Kosmetikproduktion besuchen und möglichst dann auch den Besitzer oder eine relevante Person aus diesem Kosmetikkonzern kennenlernen, auch die Produktion sehen und dann möglichst natürlich auch die Sammlung, weil die sind ja alle, natürlich sammeln die Kunst. Ja, und da hieß es zuerst, nein, das ist nicht möglich. Außerdem, in dem Moment sind die alle noch auf der Art Basel-Paris und sind die noch gar nicht zurück in Seoul. So, und nun haben wir es geschafft. Wir werden jemanden treffen. Und das Tolle ist, dass einige dieser Sammler jetzt, um unsere Gruppe zu empfangen, ihre Flüge verschoben haben. Also sie fliegen früher zurück nach Seoul. Und als ich das gehört habe, habe ich gesagt, okay, jetzt haben wir es geschafft.
Und damit hast du vielleicht den Grundstein für eine neue Partnerschaft mit einem koreanischen Kosmetikhersteller für lieb, der euch längere Zeit begleiten könnte.
Danke für die Vorlage, daran hatte ich noch gar nicht gedacht.
Das ist das nächste Nein, das du bearbeiten solltest.
Ja.
Gleichzeitig gibt es, glaube ich, im Moment vor allem bei den Institutionen einen großen, großen Durst nach mehr Geld, weil einfach alles teurer geworden ist und gleichzeitig die öffentlichen Haushalte nicht unbedingt größere Töpfe zur Verfügung stellen. Wie merkst du diesen Druck im Kessel augenblicklich? Ist die Schlange länger geworden? Ja. Sind die Projekteinreichungen nicht nur, weil ihr erfolgreich eure Arbeit macht und bekannter werdet, sondern auch, weil da Druck im Kessel ist?
Ja, höher? Auf jeden Fall. Also wir konnten das ganz klar beobachten beim letzten Open Call. Wir haben bis zum Vorjahr auf den Open Call immer um die 20, 25 Projektanträge verzeichnen können. Beim letzten hatten wir 58. Und wir können natürlich nicht 58 Projekte fördern, würde ich gerne, weil es war, also mindestens 90% davon sind absolut förderungswürdig, ja. Und es tut immer weh, Projekte absagen zu müssen. Also diese E-Mail, die ich dann immer schreiben muss, für diese da sitze ich Stunden dran, um das so zu formulieren, dass man es versteht, warum es leider nicht alles geht. Aber ja, also es war mehr als das Doppelte, und daran sieht man ja, unter welchem Druck die einzelnen Institutionen stehen. Ich würde sagen, das ist der absolute Proof. Ja.
Das Funding nicht mehr wie früher als Milch und Honig flossen. Wir sind ja einfach in einer verdammt schwierigen wirtschaftlichen Gegenwart. Einfach nur Geld und Logo in Anführungszeichen funktioniert, sondern das Funding muss immer spezifischer zugeschnitten sein. Merkst du das bei deiner Arbeit auch, gerade wenn es darum geht, mit großen Marken zu kooperieren? Wollen die nicht immer genauer, spezifischere, maßgeschneiderte Sponsoren- und Förderpartnerauftritte haben?
Ja, deshalb habe ich mich ja eigentlich davon größtenteils entfernt. Also wir haben noch einen Partner, der schon Ewigkeiten dabei ist. Und das ist Talbot Runoff. Also das ist ein Modelabel, die wirklich zu kämpfen haben. Und die wollen aber nichts von uns. Ja, die sind einfach dabei, weil sie gerne fördern. Also das ist ein Sponsor, wie du ihn dir nur wünschen kannst, aber den müsste man klonen, gibt es aber nicht. Und die anderen beiden, wir haben aber noch zwei weitere Förderer, die uns nicht mit Geld fördern, sondern indem sie ihre Arbeitsleistung zur Verfügung stellen. Das ist unsere Agentur Meret, die unseren ganzen Auftritt für uns machen. Und das ist die Friederike von Brühl, die ihr auch kennt, weil sie ja im Kuratorium der Nationalgalerie sitzt, Partnerin von K&L Gates. Friederike hat schon unsere Satzung geschrieben mit ihren Kollegen und berät uns juristisch seit jetzt im 11. Jahr. Und ich möchte mir gar nicht ausmalen, was das gekostet hätte, wenn wir das bezahlen hätten müssen. Also das hätte uns ein riesiges Loch gerissen. Und das sind ganz, ganz wertvolle Partner.
Das heißt, diese Treue deiner Patrons ist auch ein ganz wichtiges Thema. Ich kann mir vorstellen, dass dieser Druck im Kessel, den wir vorhin beschrieben haben, auch was ist, was du möglicherweise zu spüren bekommst. Gab es schon Patrons, deren Spendabilität jetzt etwas knapper ist als noch vor 3 Jahren?
Nein, das kann ich
eigentlich. Keine Namen.
Nein. Ich meine, es gibt immer Fluktuation. Ja, wenn Menschen, weiß ich nicht, 5, 6 Jahre dabei sind, dann kann man das auch verstehen, wenn die sagen, okay, ich setze jetzt mal aus. Ja, wobei aussetzen heißt immer, es ist eigentlich vorbei. Ich habe es noch nicht erlebt, dass jemand wiedergekommen ist, aber du findest dann auch immer wieder neue. Also wir sind eigentlich immer so auf diesem Level 40 gewesen. Und das, ja.
Dieses Finden von Neuen, das finde ich schon sehr spannend. Du musst ja Menschenfängerin auch sein. Gibt es das, wenn du unterwegs bist in Basel, in Venedig, wie auch immer, dass du spürst, da könnte doch eigentlich bei Lieb mitmachen?
Ja, ist tatsächlich einmal in Venedig passiert. Junger Münchner Unternehmer, ein Startup-Unternehmer, der ein paar Jahre dabei war. Oder wir haben in diesem Jahr für die Lieb Collectibles, um das sozusagen bekannt zu machen, weil wir wollen jetzt ja nicht praktisch als der große Verkäufer dastehen, sondern wir wollen das ja an wirklich diese schönen Werke auch in gute Sammlungen bringen, haben aber keine eigenen Ausstellungsräume. Deshalb waren wir sozusagen genötigt, ein paar Veranstaltungen zu machen zu dem Thema und haben 3 verschiedene Essen gemacht. Eins in München, eins in Düsseldorf und eins in Berlin. Und in Berlin habe ich ein wahnsinnig nettes Ehepaar kennengelernt, die auch heute hier sind. Und die sind gleich nach diesem Event unsere neuen Förderer geworden und haben jetzt auch noch neue Förderer gebracht, wiederum Freunde von ihnen, die in Zürich leben, Deutsche, die in Zürich leben. Und das ist eigentlich das Beste, wenn jemand, der uns schon kennt und weiß, wie wir agieren, jemand anderen bringt, den er wiederum kennt, weil dann das dann auch funktioniert in der Gruppe.
Ja, und man muss vielleicht auch das nochmal formulieren. Diese Form des Fundraisings, über das wir hier reden, ist was, was im Ausland, insbesondere im amerikanischen Ausland, natürlich meistens eigene Abteilungen sind. Ja? Das MoMA, das Guggenheim, die haben Fundraising-Abteilungen. Diese Abteilungen gibt es kaum. Selbst die SPK beginnt, glaube ich, gerade erst eine aufzubauen. Ja. Aber dies ist einfach, das machen hier halt die Vereine, die an die Museen angedockt sind, wie die Freunde der Nationalgalerie oder die PIN-Freunde. Aber dieses Fundraising, verzeih mir das Vokabular, aber auf die Straße zu gehen und erstmal die Mäuse zu suchen, das ist ja schon auch einfach zeit-consuming und dann die Treue zu halten durch viel Zuneigung, wo du zu Recht sagst, mehr als 40 Personen kann ich eigentlich diese Zuneigung, die sie brauchen und wollen und verdienen, gar nicht schenken, ist einfach auch ein Knochenjob.
Ja, das ist richtig. Und dann kommt ja hinzu, dass nicht jeder sofort versteht, warum wir das eigentlich machen. Also wir agieren natürlich eigentlich wie ein Freundeskreis eines Museums, aber wir fördern ja nicht eine Institution, sondern wir fördern breit. Und die Menschen, die uns fördern müssen, damit wir fördern können, die sind ja zumeist, ich glaube, da ist niemand dabei, der nicht dort, wo er wohnt, in einer Institution selber noch Mitglied ist. die müssen erstmal verstehen, warum sollte ich denn jetzt noch in einer zusätzlichen Institution mitmachen, die national oder, also bei uns ist es ja so, dass wir vorwiegend in der Dachregion, also in Deutschland, Österreich und der Schweiz fördern, aber wir fördern auch international. Wir können international fördern, aus steuerlichen Gründen muss das irgendeinen positiven Effekt für die deutsche Kultur haben oder für das deutsche Ansehen in der Welt. Beispielsweise haben wir die Ausstellung in New York im Sculpture Center von, könnt ihr mir helfen, Henrike Naumann gefördert. Da gab es, das war eben eine deutsche Künstlerin, die in New York ausgestellt hat, und deshalb konnten wir sie fördern. Es kann auch reichen, international zu fördern, wenn es ein deutscher Kurator ist. Also es muss irgendeine Verbindung geben dazu, und dann geht das. Und das machen wir dann auch gerne.
Felix, du sprachst gerade das Thema Fundraising und institutionelle Verankerung solcher Fundraising-Abteilungen in Deutschland an. Ich würde sogar noch viel weiter gehen. Ich würde sagen, das Thema ist auch gesellschaftlich einfach anders, hat einen anderen Stellenwert in Deutschland als zum Beispiel in UK. Ich war kürzlich war ich in London, und da war ich im Victoria and Albert's Museum. Da gibt's Members Lounges. Es gibt da einfach in den Shops eine ganz andere Kultur, dass man sofort Member wird und sich da einbringt. Da war diese große Cartier-Ausstellung, überall Members only, Members go free, stand auf den Plakaten, so muss ich es ausdrücken. Und ich würde sagen, dieses Thema, sich gesellschaftlich einzubringen, in ein großes Museum oder im Rahmen einer Ausstellung zu engagieren, ist da einfach auch anders behaftet, oder?
Das ist ein kultureller Unterschied. Das ist eine andere Spendenkultur. Ja. Und ich bin froh, dass du es ansprichst, weil ich finde auch, wir sind eigentlich in einer so hanebüchenden Gegenwart augenblicklich angekommen, dass ich persönlich für mich eigentlich mich über jede Community, sei sie dieser Raum, sei sie ein anderer Raum, wahnsinnig freue, weil ich zwischenmenschliche Begegnungen, echte Begegnungen haben, keine digitale, meistens mit Menschen, die ich mag oder mit denen ich mich vortrefflich streiten kann, aber ich bin unter Menschen. Und das zu verbinden mit einem mäzenatischen Geist sozusagen ist eigentlich, finde ich, das beste Heilmittel für alles, was da draußen aktuell an Krieg und Zerstörung stattfindet.
Ja, absolut, sehe ich genauso. Und das ist auch wichtig. Also ich bin, meine Familie ist gerade nach Berlin gezogen, weil mein Schwiegersohn hier eine Klinik übernommen hat. Und das Erste, was mir einfiel, womit ich den einen, die haben drei Kinder, ich habe drei Enkelkinder. Und das Erste, was mir einfiel, womit ich denen eine Freude machen könnte, hier, wo sie in Berlin angekommen sind, habe ich meiner Tochter zum Geburtstag die Mitgliedschaft im Freundeskreis der Nationalgalerie geschenkt und habe gesagt, und die Kinder werden bitte gleich dazu dem, ihr macht immer im Herbst so ein Kinderprogramm, werden die gleich angemeldet, ja. Aber das ist essentiell.
Es ist essentiell, und ich würde sagen, macht die Taschen leer, morgen kann alles vorbei sein.
Welches ist dein Lieblingsmuseum oder dein aktuell präferiertes Museum, könnte ich es auch mal ausdrücken?
Wird es immer bleiben, Louisiana.
Das ist auch die häufigste Antwort.
Wirklich, das ist unser Traum, kann ich mir vorstellen.
Hast du einen Lieblingsort, kann in Berlin sein, aber auch irgendwo anders auf der Welt?
Ein Gebiet, das Engadin, ich liebe das Engadin.
Gab es in letzter Zeit eine Situation, in der du gescheitert bist, und was hast du daraus mitgenommen?
Ja, über die hatten wir eben schon gesprochen. Daraus habe ich mitgenommen, dass ich tatsächlich meinen Mitarbeitern, und die wissen das durchaus zu gutieren, was ich sehr gut finde, was beibringen kann für ihre Zukunft, dass man sich in gewissen Situationen, die eigentlich so aussehen, als seien sie zum Scheitern verurteilt, indem man freundlich, aber bestimmt auftritt, doch noch das Ziel erreichen kann, was man erreichen möchte.
Worauf bist du gerade neugierig?
Auf Seoul und Taipei.
Sehr schön.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne, danke.